Wenn ich in meinen Vorträgen den Leuten sage, dass sie ihr Zentralnervensystem, unser Körper und unser Geist ist eigentlich dafür gebaut, Sarah, dass wir 80% unserer Zeit im entspannten Wachzustand verbringen. Also wir würden, mein Sohn würde sagen, mein 15-Jähriger, gechillt. Okay, 80% unserer Zeit sollten wir mit einem Gehirn, auf einer ruhigen Wellenlänge, mit einem ruhigen Herzschlag irgendwo sein und entweder was sammeln, so Gedanken verloren oder Kunst machen oder mit Leuten reden, Verwandte besuchen, was auch immer. 80% der Zeit. Wir verbringen 80% der Zeit in unserem Stresssystem. Und wenn wir in den entspannten Wachzustand kommen wollen, müssen wir in Yoga-Seminare gehen oder uns ein Meditationsvideo anmachen, weil es wir gar nicht mehr können. Das heißt, wir sind die ganze Zeit in einem System, für das wir gar nicht gebaut sind. Und es ist kein Wunder, dass das System immer mal wieder dann zusammenbricht und sagt, hier Burnout, Depression, ich kann nicht mehr.
Willkommen bei meinem Interview-Podcast Wachstumsversuche. Ich bin Sarah Schill und spreche hier mit Menschen, die mich inspirieren und interessieren. Ich möchte mehr darüber erfahren, wie sie zu denjenigen geworden sind, die sie heute sind, wo es sie hinzieht und was sie auf ihrem Weg gelernt haben. Es sind Geschichten vom Leben und Überleben, vom Weiterwachsen, wo andere aufhören, vom Hinterfragen, vom Suchen und Finden, vom Stolpern und Wiederaufstehen, von Kunst, Aktivismus, Politik, Psychologie oder Spiritualität und allem voran dem Leben selbst. Diesem übervoll schönen und zuweilen schmerzhaften Wunder in all seinen Facetten. Mein heutiger Gast ist Nicola Schmidt. Nicola ist Bestseller-Autorin, Wissenschaftsjournalistin, Speakerin, Gründerin des Artgerecht-Projektes und Elterncoach. Sie gibt Kurse und schreibt Ratgeber mit dem Ziel, Kindern ein bindungsstarkes Aufwachsen zu ermöglichen, das sie zu selbstsicheren und verantwortungsbewussten Menschen heranwachsen lässt. Ich bin über Nicolas Buch Erziehen ohne Schimpfen auf sie aufmerksam geworden und ihr Motto, es ist okay, nett zu Kindern zu sein, hat mich sehr bewegt. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, doch in unserer Gesellschaft geschieht allzu oft genau das Gegenteil. Kinder werden zum Teil alle 3 bis 6 Minuten geschimpft oder zurechtgewiesen. Was das mit dem Selbstwert und einem grundsätzlichen Lebensgefühl macht, kann man sich gut vorstellen. Ich wollte von Nicola wissen, was das ist, eine artgerechte Erziehung, und wie es ihr als alleinerziehender Mutter gelingt, ihre beiden Kinder entspannt und mit Freude durchs Leben zu begleiten. Wir sprechen über Ansprüche und Perfektionismus und darüber, weshalb unsere Vorstellung davon, was wir alles hinkriegen sollten, nicht nur absurd ist, sondern uns auch evolutionstechnisch komplett überfordert. Es geht um Jäger und Sammler, und Nicola erzählt, warum Besitz der Anfang der Misere war. Wir unterhalten uns über Väter und Mütter, das Patriarchat und die Kleinfamilie, über Dorfstrukturen und gegenseitige Unterstützung und darüber, weshalb mehr Freiheit auch mehr Vertrauen bedeutet. Nicola beschreibt, warum wir eigentlich 80% unserer Zeit im entspannten Wachzustand verbringen sollten und wie der permanente Fight-or-Flight-Modus unser System zum Überkochen bringt. Es geht um den Zusammenhang von Kapitalismus und Klimawandel, darum, wie artgerecht Camps in der Natur Eltern wie Kinder verändern, und immer wieder um die Hoffnung. Denn das strahlt Nicola mit jeder Zelle aus, Hoffnung als Leitstern und die Freude am Leben zu sein. Ich mag Nicolas anpackende Art, ebenso wie ihren Humor und die Klarheit, mit der sie für die Kinder aufsteht. Entspannte Eltern und Kinder können die Welt verändern. Das wird in unserem Gespräch sehr deutlich. Ich hoffe, ihr werdet ebenso viel Aha-Momente erleben wie ich und wünsche euch viel Spaß bei den Wachstumsversuchen von und mit Nicola Schmidt. Bei unserem ersten Gespräch, das ist mir so im Kopf geblieben, hast du gesagt, wenn Eltern es schaffen, ihre Kinder abends gesund und mit Essen im Bauch ins Bett zu kriegen, dann haben sie schon Unglaubliches geleistet. Wie meintest du das?
Also, ich habe bei mir selber die Erfahrung gemacht, dass ich oft denke, oh, ich müsste mehr tun, die Kinder müssten noch Ballett machen oder Geige lernen oder dreisprachig aufwachsen oder weiß der Geier. Und irgendwann habe ich mich gefragt, warum bin ich so schlecht? Warum kriege ich das alles nicht hin und immer gesundes Essen und immer pädagogisch sinnvoll spielen und immer entspannt sein? Und dass mir so irgendwas, warum, ich bin kaputt, irgendwas in mir ist falsch. Und du weißt ja, ich bin Journalistin, also habe ich angefangen zu recherchieren und zu gucken, also geht's allen so oder bin ich als Einzige irgendwie kaputt? Und habe festgestellt, das Krasse ist, wir sind dafür gar nicht gemacht. Also wir sind nicht dafür gemacht, alleine oder zu zweit 1 bis 3, 4, 5 Kinder großzuziehen, sondern eigentlich war es immer so, wir hatten ein ganzes Dorf und jemand hat mit den Kindern getanzt und jemand hat mit den Kindern gesungen und jemand hat mit uns zusammen Essen gekocht und jemand hat dafür gesorgt, dass wir eine Rückenmassage kriegen und zwischendurch in Ruhe und alleine ins Bad können. Und dann sind die Kinder optimal versorgt. Und deswegen sage ich immer, Leute, wenn ihr es schafft, eure Kinder auch nur ansatzweise gesund und satt und sicher abends in ihre Betten zu bringen, dann habt ihr mehr geleistet, als der Homo sapiens eigentlich leisten kann. Mhm. Weil es ein Dorf braucht. Und deswegen verneige ich mich vor allen Eltern und bin dann irgendwann auch zu der Erkenntnis gekommen, oh, ich bin gar nicht kaputt.
Aber du hast deine Kinder auch so erstmal großgezogen, dass ihr das allein oder dass du das alleine versucht hast hinzukriegen?
Also ich habe relativ schnell gemerkt, ich bin dafür echt gar nicht gebaut. Also ich bin, naja, ich war relativ schnell gestresst. Also ein Kind, finde ich, ging gerade noch. Ein Kind und arbeiten war schon schwierig, aber zwei Kinder und arbeiten, fand ich, das war Folter. Das ging gar nicht. Und ich hatte aber das Glück, dass meine Mama quasi erstmal mein Dorf war. Und ich habe schon immer sehr spartanisch gelebt. Und ich habe dann echt mein Geld in studentische Hilfskräfte investiert, die zu uns nach Hause kamen. Und weil mein Sohn zum Beispiel sich niemals vor dem Alter von 4 Jahren irgendwie von mir gelöst hätte, freiwillig mit irgendjemandem, den er nicht schon lange kannte, waren die einfach bei uns zu Hause und haben bei uns zu Hause mit dem Kind gespielt, während ich was anderes gemacht oder gearbeitet oder geschlafen habe. Das heißt, ich habe mir so mein Dorf immer gebaut, weil ich war damit definitiv überfordert.
Aber wie bist du da hingekommen? Weil das finde ich total spannend, weil so diese Idee, also eine Freundin von mir, die hatte ich nach der Geburt, eine Freundin quasi dazugeholt, die sie über das Wochenbett zusätzlich zu ihrem Mann begleitet hat und hat sich danach auch Unterstützung geholt. Und da kam immer wieder auch so dieses, darf ich das überhaupt, ich, damit ich schlafen darf, jemanden dazu holen, der sich um meine Kinder kümmert. Da sind ja auch so viele so Konzepte in unserem Kopf, habe ich das Gefühl. Und wie bist du, weil du warst Politologin und Wirtschaftsjournalistin, du bist ja jetzt nicht erstmal schon Erziehungspädagogin gewesen. Wie hast du das so für dich gefunden und wie, wie bist du damit umgegangen mit diesen ganzen Normen, die vielleicht was anderes sagen, die ja eigentlich einem sagen, so hey, du musst als Mutter mega happy, mega glücklich, total die ganze Zeit nur begeistert sein und gleichzeitig alles andere wuppen.
Genau.
So, also wie war dein Weg da?
Also ich hatte, glaube ich, großes Glück. Meine Mama ist halt so ein Riesenschatz. Ne? Und wenn die sieht, dass ich unter Druck gerate, dann sagt die halt, ey, das schaffst du nicht, das musst du auch gar nicht schaffen, ich bin da. Das heißt, die war tatsächlich in der Kindheit meiner Kinder, die ersten 4 Jahre, war die 2-mal pro Woche bei uns, den ganzen Tag. Und die ist dafür eine Stunde, Berlin ist ja groß, eine Stunde durch die Stadt gefahren. Und wir haben damals in Berlin gewohnt und abends wieder eine Stunde zurück. Und dann habe ich mich irgendwann vom Vater meiner Kinder getrennt. Und dann bin ich relativ konsequent, weil ich ja wusste, wie das ist. Und die waren sehr klein zu dem Zeitpunkt. Ne? Die waren 2, also knapp 2 und knapp 5. Bin ich zu meinen Eltern gezogen. Und zwar ins Haus meiner Eltern. Und das ist kein Spaß, glaub mir. Also das ist echt was, das muss man echt wollen. Aber mir war völlig klar in dieser Trennungssituation, ich bin so am Limit, ich brauche alle Unterstützung, die ich kriegen kann. Und meine Eltern sind natürlich auch Engel und haben gesagt, hier, komm her, komm einfach, wir kriegen das hin. Und dann haben wir fast ein Jahr lang zusammen mit meinen Eltern im Haus gewohnt. Also keiner hatte mehr Privatsphäre und überall rannten Kinder rum und alle hatten irgendwie Bedürfnisse, die irgendwie so ein bisschen quer und wild waren. Und trotzdem, das war die beste Zeit. Und dann, glaube ich, ich habe lange Selbst- und Zeitmanagement für Journalisten unterrichtet. Und eine Sache, die man lernt, ist delegieren. Du musst delegieren und du darfst delegieren, weil erfolgreiche Leute delegieren. Also dachte ich irgendwann, okay, wenn es jemand gibt, der diese Wohnung besser putzen kann oder dieses Kind jetzt besser beschäftigen kann, weil ich total am Limit bin und jemand bereit ist, das zu machen, warum delegiere ich es nicht? Ist doch bescheuert.
Aber das ist ja ein bisschen, weil du ja auch immer wieder drüber sprichst, dass so dieses Fremdkinder irgendwelchen fremden Leuten zu geben auch nicht besonders artgerecht ist.
Genau, also keine Fremdbetreuung. Ne? Fremdbetreuung können kleine Kinder eigentlich nicht. Also fremd heißt, ich würde das Kind ja auch nicht dem Blumenhändler an der Ecke geben und sagen, ich muss auf einen Termin, können Sie mal kurz das Baby halten? So, was? Also das würde ich ja auch nicht machen. Das heißt, bei mir war es in erster Linie meine Mama. Und dann waren das halt Leute, die Kinder betreut haben, wo ich auch war. Ne? Also wie gesagt, mein Sohn, den hätten keine 10 Pferde mit einem fremden Menschen durch die Tür gekriegt. Aber wenn da eine nette Studentin ist, die im Wohnzimmer mit ihm spielt und ich im Arbeitszimmer am Rechner sitze und er alle halbe Stunde gucken kann, ist Mama noch da? Ja, Mama ist noch da. Kann ich mal stillen? Ja, klar, kannst du. Und jetzt gehst du wieder spielen. Das war für ihn total okay. Ne, und irgendwo dazwischen, glaube ich, müssen wir alle so unseren Weg finden. Ich will damit echt null sagen, es gibt ganz tolle Tagesmütter, wo man die Kinder, wenn die gut eingewöhnt sind, super lassen kann. Und das ist tausendmal besser als eine gestresste Mutter, die die ganze Zeit 1:1 mit dem Kind zu Hause ist und sich ständig in die Erschöpfung reinschaukelt.
Also das ist nicht die Aussage, oder? Zu sagen, keine Kita, kein Kindergarten, immer
nein, überhaupt
nur
nicht.
Zu Hause oder so.
Nein, gar nicht. Nee, also gar nicht. Ich bin halt immer so gewesen, dass ich geguckt habe, okay, was passt zu meinen Kindern? Und zu meinem ersten Kind hat Kita unter 3 halt null gepasst. Also wirklich gar nicht. Also ich habe das 2-3 Mal probiert und festgestellt, okay, er packt das nicht. Und ich habe natürlich jetzt das krasse Privileg, ich kann zu Hause arbeiten, ob ich meine Bücher jetzt in meinem Wohnzimmer schreibe oder irgendwo im Büro. Oder ich habe mit meinen Kindern auch schon auf dem Kartoffelfeld gesessen. Da habe ich gestern ein Foto gefunden und die haben Kartoffeln ausgegraben und ich habe nebenbei mein Buch geschrieben. Na, also das spielt für mich, ich habe halt diesen Luxus, ne? Für mich spielt das keine Rolle. Und mein zweites Kind, wie das oft mit zweiten Kindern ist, war natürlich viel unkomplizierter und war es viel einfacher, das Kind irgendwie früh in die Betreuung zu geben und die ist mit wehenden Fahnen überall hin und ah, oh, es war so toll, Mama. Und ich dachte so, wow, okay. Ne, also ich finde, wir müssen aufs Kind gucken, aber wir müssen auch gucken, was können wir leisten. Ne, wenn ich an dem Punkt bin, dass ich mein Kind schon morgens um 8 anschreie, weil ich nicht mehr kann, dann ist eine Betreuung definitiv die bessere Idee.
Also das ist eigentlich das, wo wir immer hinschauen müssen, oder? Also wer ist das Kind wirklich als Persönlichkeit?
Genau.
Was braucht das Kind? Und gleichzeitig, was kann ich leisten? Was brauche ich, um irgendwie...
Genau. Ja, und das ist ja auch das Problem, was wir leider haben. Ne? Also wir haben ja in Deutschland laut der Bertelsmann Stiftung, die jetzt nicht besonders artgerecht oder öko oder so ist, keine flächendeckend qualitativ hochwertige Kinderbetreuung. Ich meine, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Keine flächendeckend hochqualitative Kinderbetreuung. Arg! Und deswegen sagen viele Eltern, Nick, ich habe gar nicht die Chance. Es gibt eine Tagesmutter und es gibt einen Kindergarten. Und wenn ich die jetzt nicht nehme und das Kind ist erst 10 Monate, aber jetzt ist halt der Platz frei. Ich kann nicht warten, bis es 12 Monate ist und die Elternzeit zu Ende ist. Ich nehme den Platz jetzt oder ich verliere ihn. Dann war es das. Und das ist natürlich eine Situation, die ultra hart ist für viele Eltern und Kinder.
Und was bräuchtest du da? Also wenn es so einen Appell gibt, was wäre das von dir?
Naja, wenn wir einen Bruchteil dessen, was wir in die Corona-Hilfen investiert haben, in Kinderbetreuung investieren würden. Also wir brauchen bessere Ausbildung, bessere Bezahlung der Erzieher und Erzieherinnen, das pädagogische Fachpersonal, die machen den wichtigsten Job in diesem Land. Also und die müssten, also wenn ich Bundeskanzlerin wäre, würden die das Dreifache kriegen, ne? Weil der Job ist so wichtig, die legen die Grundlage für unser Gesundheitssystem, für unser Bildungssystem, für unser Rentensystem. Den Job, den die machen, der wenn die guten Job machen, das zahlt sich 80 Jahre lang aus. Da müssen wir eigentlich so viel Geld reinbuttern, bis es uns aus den Ohren rauskommt. Ne, und das wäre das Erste. Es ist ein total unterfinanziertes System. Die Ausbildung in Deutschland ist relativ veraltet. Ich bilde sehr viel Tagesmütter und pädagogisches Fachpersonal weiter. Und die gucken mich immer an und sagen, wieso habe ich das in der Ausbildung nie gehört, was du gerade erzählst?
Aber was zum Beispiel?
Dass man Kinder nicht schimpfen soll, weil sie dann nicht lernen können. Dass Auszeiten, Timeouts bei Kindern Bindungsstress verursachen. Dass Kinder unter 3 vollkommen andere Bedürfnisse an die Eingewöhnung haben als Kinder über 3, weil sie ganz anders aktives Bindungssystem haben. Dass Kinder unter 6 Jahren sich nicht selbst regulieren können. Also der ganze Quatsch mit, ja, der Säugling muss lernen, sich selbst zu beruhigen. Nein, gehirnentwicklungstechnisch gar nicht möglich. Lassen Sie es einfach, beruhigen Sie das Kind. Ne? Und also dass Kinder Respekt von respektvollen Erwachsenen lernen und nicht durch Strafen. Das sind alles Sachen, das kennen die alle nicht. Emotionale Verfügbarkeit, nie gehört. Das ist Wahnsinn.
Wirklich?
Ja, das ist schockierend. Und dann sitzen sie in meinen Vorträgen und denken, sagen mir, warum lerne ich das nicht? Warum lehrst du nicht an den Kita-Akademien? Ich sage, weil es Dutzende und Tausende davon gibt, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und ich finde, dass wir da eigentlich zentral gucken müssten, wie können wir diese Ausbildung auf den neuesten Stand bringen? Wie können wir das professionalisieren? Und wie können wir mehr Geld in dieses System pumpen, damit auch die Leute dort nicht ständig im Burnout sich reinarbeiten, wir nicht ständig Personalmangel haben und so eine hohe Fluktuation, weil es die Leute einfach gar nicht aushalten. Also ich habe Leute, die sind in meiner Ausbildung und nach meiner Ausbildung kündigen die ihre Jobs in den Kitas. Weil die sagen, jetzt, wo ich das weiß, ertrage ich das nicht mehr. Und ich sage, aber wir brauchen euch doch in den Kitas. Die sagen, nee, schaffe ich psychisch nicht.
Also die schaffen das dann nicht mehr, so zu arbeiten, wie da halt die Arbeitssituation nun mal ist und wie die Vorgaben sind, oder?
Genau, 1:12, Kinder unter 3. Kinder unter 4, eine Fachperson auf 12 Kinder, das ist Wahnsinn, wenn du dich auch nur ansatzweise mit Bindungsbedürfnissen und Regulationsbedürfnissen und Gehirnentwicklung auskennst, dann guckst du und denkst dir, dieser Job, das kann man nicht aushalten, weil das ist alles falsch. Und es tut den Kindern keinen Gefallen und es ist für die Fachleute ein Albtraum. Die sind überlastet und es wird dann aufgefüllt mit FSJlern und Praktikanten und so, die aber alle ja gar nicht wissen, was die Kinder brauchen, die nur weitergeben, was sie wiederum zu Hause gelernt haben, was oft auch nicht so richtig schlau war. Und die sagen, ich kann mir das nicht mehr angucken, wenn ich sehe, wie die Kollegen mit den Kindern umgehen, weil sie so im Stress sind, weil wir so unterbesetzt sind. Ich kann das nicht mehr. Und dann sage ich, ja, aber wir brauchen euch genau da, aber klar.
Ja, krass. Also es ist ja auch immer wieder die Frage, finde ich, also bei Kinderbetreuung, aber auch insgesamt bei dem Bildungssystem so, wo sollen denn die kompetenten Leute herkommen, die also nicht nur mindmäßig kompetent sind, sondern eben auch so für sich selbst so einen Selbstwert haben, sich eben selbst regulieren können, ihre Themen sich angeschaut haben und so, die dann wiederum dieses Wissen weitergeben. So, das ist...
Exakt, also, und arbeiten das diese Leute für 1.300 Euro im Monat.
Ja, unfassbar, nope. Ja.
Nein, ja. Sie tun es nicht und ich verstehe es, ich würde es auch nicht machen.
Ich habe mal den Satz gehört, der beste Schachzug des Patriarchats war es, die Frauen in die Kleinfamilien zu sperren. Und ich würde das jetzt mal ausweiten überhaupt auf die Gesamtfamilie, jetzt auch nicht nur auf die Frauen, aber so dieses überforderte Eltern mit Kindern in Wohnungen, separiert voneinander, separiert von der Gemeinschaft und zu versuchen, das alles hinzukriegen, gleichzeitig mit diesen gesamten Anforderungen, die es da gibt. Und dann wiederum Kinder, die nicht zu mündigen Bürgern quasi erzogen werden oder begleitet werden da auf dem Weg, selbstdenkend zu sein, sich selbst regulieren irgendwann zu können, weil sie eben so gut begleitet worden sind. Da frage ich mich immer wieder, ob das schon auch was Systemisches ist. Also gibt es überhaupt diesen Wunsch, dass Kinder so aufwachsen und zu solchen Erwachsenen werden? Ne? Oder ist das System immanent zu sagen, so nö, wir... besser, wir sind alle irgendwie überforderte Funktionsmaschinen, dann fragt man nicht so viel nach vielleicht oder ja, weiß ich nicht, was sind da deine Gedanken so?
Naja, guck hier auf mein T-Shirt, da steht ja artgerecht und für mich fängt die Misere schon 12.000 Jahre früher an. Also man sagt mittlerweile in der Forschung, dass die neolithische Revolution, die mir in der Schule noch als großer Fortschritt und alles super und Neolithikum und Sesshaftigkeit und Getreide und Bevölkerungsexplosion und yeah, bang, 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 Wachstum verkauft wurde. Und heute sagt man eigentlich, dass die neolithische Revolution die größte Falle war, in die die Menschheit je getappt ist.
Und wir stecken, vor 12.000 Jahren.
Und wir stecken immer noch drin. Weil da hat der ganze Mist angefangen. Mit der neolithischen Revolution sind wir sesshaft geworden. Wir haben angefangen, Getreide anzubauen. Also nicht alle. Es gibt ja heute immer noch Jäger- und Sammlervölker, aber ein Großteil von uns und immer mehr. Was dazu geführt hat, dass die Geburtenraten höher wurden. Die Abstände zwischen den Kindern wurden geringer. Die Leute wurden von ihren Tribes getrennt. Es gab plötzlich Besitz. Damit entstand auch das Patriarchat. Ne? Wenn ich Besitz habe, will ich ja meinen Besitz, den ich dann habe, an meine Kinder weitergeben und nicht an irgendjemanden. Und davor war das völlig irrelevant, wem irgendwas gehört. Ne? Jäger- und Sammlervölker sind teilweise schockierend besitzuninteressiert. Die machen irgendwas und wenn sie weiterziehen, lassen sie alles fallen und gehen. Und die Forscher so, ey, du hast dein Zeug vergessen. Ja, was trage ich doch nicht rum, das mache ich vorne neu. Und dann gehen die. Und die Forscher so, wir müssen alles einsammeln. Und die sind so, hä, Besitz? Belastet nur, ne? Aber wenn ich sesshaft bin, ist natürlich interessant, Dinge zu besitzen, Dinge zu haben, Dinge an meine Kinder weiterzugeben. Aber jetzt weiß ich ja gar nicht, Sarah, wenn du meine Frau bist, wie weiß ich denn, ob deine Kinder meine Kinder sind? Ich bin ja Mann, ich kann es ja gar nicht wissen. So, das heißt, damit wurde plötzlich auch die sexuelle Freiheit der Frau ein Thema. Ne, weil ich muss ja jetzt plötzlich dafür sorgen, dass du nur meine Kinder kriegst. Das heißt, ich muss irgendwie ein Konstrukt machen, eine Religion, ein Machtgefälle, was auch immer, dass ich dessen auch sicher sein kann.
Und damit ich das, was ich weitergebe, auch wirklich nur an meine Kinder weitergebe.
Exakt. Und damit sorge ich dafür, dass ich wiederum mich selber, ich als Mann und dich als Frau von dem Tribe abschneide, weil natürlich Liebes- und väterliche, soziale Väterbeziehungen jahrtausende lang total wichtig waren, um die ganze Gruppe zusammenzuhalten. Und so sind wir Stück für Stück in diese Vereinzelung gekommen, die heute in der Kleinfamilie, in der Entwurzelten mündet. und in der eigentlich keiner mehr davon profitiert. Also man könnte jetzt sagen, ja, die Männer im Patriarchat profitieren davon, aber frag doch mal die Männer, profitieren die davon? Nein, die sind auch alleine, die haben keinen Zugang zu Männerkreisen, die haben keine Freunde, die haben überforderte Frauen, die kriegen nicht die Zuwendung, die sie brauchen, sie haben nicht die Zeit für die Zuwendung, die sie den Kindern geben wollen, die haben auch ständig das Gefühl, das ist nicht genug. Also wir sind eigentlich alle, wir stecken alle in dieser Falle drin, mhm, und kommen aus der Nummer im Moment nicht mal raus. Das ist halt echt blöd.
Ja, absolut. Also, weil ich finde das schon einfach erschreckend, so wo ich mich umgucke, jetzt gerade so in den Städten, wie überfordert ganz viele Menschen sind. So. Und dass es das Leben ja eigentlich nicht so gedacht ist, dass wir komplett überfordert und überlastet durch die Gegend rennen und dann anfangen, unsere Kinder anzuschreien. Ja, also für mich war das auch so ein Augenöffner, als ich dein Buch Erziehen ohne Schimpfen das erste Mal gesehen habe, wo so der erste Gedanke war, wie soll denn das gehen? Und wo ich dann dachte, so sag mal, es ist offensichtlich schon so, dass es so im Kopf drin ist, ja, Kinder muss man halt schimpfen. Und das ist ja furchtbar.
Ja.
So, aber dass das wie schon so vorausgesetzt ist, dass das halt dazugehört. Wenn man Kinder begleitet, muss man sie schimpfen. Und ich habe irgendwie gelesen, dass Kinder alle 3 bis 6 Minuten zurechtgewiesen oder geschimpft werden.
Ja, im Supermarkt.
Das ist ja so schlimm.
Ja, und es ist ja sogar so, als wenn ich in meinen Vorträgen den Leuten sage, dass sie ihr Zentralnervensystem, unser Körper und unser Geist ist eigentlich dafür gebaut, Sarah, dass wir 80% unserer Zeit im entspannten Wachzustand verbringen. Also mein Sohn würde sagen, mein 15-Jähriger, gechillt. Okay, 80% unserer Zeit. Krass. Sollten wir mit einem Gehirn, auf einer ruhigen Wellenlänge, mit einem ruhigen Herzschlag irgendwo sein und entweder was sammeln, so Gedanken verloren oder Kunst machen oder mit Leuten reden, Verwandte besuchen, was auch immer. 80% der Zeit. Wir verbringen 80% der Zeit in unserem Stresssystem. Und wenn wir in den entspannten Wachzustand kommen wollen, müssen wir in Yoga-Seminare gehen oder uns ein Meditationsvideo anmachen, weil es wir gar nicht mehr können. Das heißt, wir sind die ganze Zeit in einem System, für das wir gar nicht gebaut sind. Und es ist kein Wunder, dass das System immer mal wieder dann zusammenbricht und sagt, hier Burnout, Depression, ich kann nicht mehr.
Also wenn man sich vorstellt, wie eine Welt aussehen würde, in der Erwachsene 80% der Zeit in so einem Zustand sind.
Yay, genau. Und dann sagen die Leute, Steinzeit, das war alles ganz schlimm. Und ich denke immer so, nee, das war nicht schlimm. Die waren alle total gechillt. Ja, Säbelzahntiger, Hunger. Nee, also ja, Hunger hatten sie immer wieder, aber das hat man halt hingenommen. Es war halt so, was unglaublich gesund war. Es gab halt Tage, da gab es was zu essen. Es gab Tage, da gab es nichts zu essen. Aber in der Regel haben die sich super gesund und vielseitig ernährt. Und klar, hin und wieder hat auch mal ein blödes Raubtier angegriffen. Dann ist man kurz in Stress gewesen, hat man gekämpft oder ist gerannt oder hat sich versteckt. Und dann war man wieder im entspannten Wachzustand. Ne? Also es ist wirklich so, dass man sagen muss, dafür waren wir gebaut. Und den Homo sapiens gibt es jetzt ja noch nicht so lange, aber die Hominiden gibt es ja seit über 2 Millionen Jahren. Wenn man bis zu den Australopithecinen zurückgeht, sind wir bei 4,5 Millionen Jahren. Das heißt, wenn man das krass nimmt, sagt man, wir haben 4,5 Millionen Jahre gechillt und jetzt machen wir seit 12.000 Jahren den Monsterstress und wundern uns, dass wir unsere Kinder anschreien. Klar schreiben wir
aber
Kinder.
Was ist das? Also das ist ja eigentlich dieser Fight-and-Flight-Modus, also als würde die ganze Zeit ein Säbelzahntiger angreifen. Nun greift ja mal einfach von morgens bis abends kein Säbelzahntiger an, sondern zumindest jetzt wir hier in Deutschland leben ja in einer sehr, sehr sicheren Welt. Das ist jetzt durch Corona und so ein bisschen erschüttert worden oder haben sich Sachen nochmal verändert, aber grundsätzlich ist ja die Frage, warum? Also was ist dieser Stress?
Also ich habe gerade ein Buch geschrieben oder ich schreibe gerade ein Buch, das jetzt im Herbst rauskommt, das heißt Trennung ohne Drama. Und für Eltern, die sich trennen, dass wir nicht in diesen Kampf gehen oder in dieses Drama und wir können da ganz viel richtig machen, wenn wir das richtig aufs Gleis setzen, gerade für die Kinder. Und dafür habe ich so ein Bild entworfen und das hilft vielleicht jetzt auch an der Stelle. Du musst dir unser Gehirn vorstellen wie so ein Haus, okay? Ganz oben wohnt die Führungskraft, wen immer du dir vorstellst. Und das ist unser Verstand und der hilft uns, vernünftige Entscheidungen zu treffen. In der Mitte, da wohnt der Bibliothekar und der Kobold. Also der Bibliothekar ist unser Hippocampus, der weiß, wo die Sachen sind und wo ich meinen Autoschlüssel hingelegt habe. Und der Kobold ist unser limbisches System, das sagt, oh, lass uns ein neues iPhone kaufen, wir brauchen es nicht, aber komm bitte. Ne? So, und dann wohnt da aber auch unsere Amygdala. Die nenne ich nach der wunderbaren Buch Das Geheimnis entspannter Mütter, Madame Amy, also unserer Mückdama, unser Stresssystem. So, die wohnt da auch in der Mitte. Und normalerweise sitzt die im Schaukelstuhl und entspannt sich. Kannst dir vorstellen, oh, die chillt so ein bisschen vor sich hin und hin und wieder, wenn draußen irgendwie Lärm ist, rennt sie zum Fenster und guckt, ist irgendwas Gefährliches. Ne? Und wenn nichts Gefährliches ist, dann macht sie Fenster dazu, sagt, nee, ist in Ordnung und rennt, setzt sich wieder entspannt hin. Und wenn irgendwas ist, aber was gefährlich ist, weil Säbelzahntiger oder, weiß ich nicht, ich fahre Auto und irgendwas passiert oder es regnet ins Haus, dann alarmiert die unten im Keller den Bodyguard. Und unser Bodyguard ist unser Reptilienhirn. So. Das Dumme ist, unser Reptilienhirn ist deshalb im Keller, weil es kein Fenster zur Außenwelt hat. Das heißt, das Reptilienhirn, was am Ende die Stressreaktion abfährt im Körper, kann nicht sehen. Das hat keine Augen. Weißt du, das ist ein ganz altes Gehirnsystem, das einfach nur sagt, oh, Lebensgefahr, bam, Blutdruck hoch, Verdauung runter, Immunsystem ausschalten, jetzt Zisch, Dampf, Puff, Regler, wuff, 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 Action, okay? So, und jetzt haben wir das Problem, dass unsere Amygdala, unsere Madame Amy, die ist so gestresst, dass sie bei jeder Kleinigkeit ans Fenster rennt und in den Keller schreit, Alarm! Und unser Reptilienhirn, unser Bodyguard sagt, na, wenn die schreit, wird schon so sein. Und er zieht ständig an allen Reglern und versetzt uns ständig in Alarmzustand, weil er weiß es ja nicht besser. So, und wir haben alle so ein aktiviertes Stresssystem. Uns stresst, dass wir unsere Schlüssel nicht finden. Wir uns stressen die Zeitpläne. Wir haben ständig Zeitdruck. Die Dinge funktionieren nicht. Und wir gucken ständig Nachrichten, die uns stressen. Das ist nachgewiesen. Wenn du regelmäßig Nachrichten guckst, so viel negative Informationen kann das Gehirn gar nicht verarbeiten. Das heißt, da ist die Amygdala ständig aktiviert. Und du musst dir jetzt vorstellen, wieso, kennst du das, wenn so ein Kind dich an einer Stelle streichelt, weil es lieb sein will, und dann streicheln die immer an der gleichen Stelle weiter. Und irgendwann denkst du dir, stoppe ich es jetzt? 10 Sekunden schaffe ich noch, aber oh, langsam darf's. So, und so ist mit unserer Amygdala auch. Wir drücken den ganzen Tag auf diesen Knopf. Und irgendwann ist der so überreizt, dass unsere Madame Amy bei der kleinsten Bewegung draußen aus dem Schaukelstuhl springt, das Fenster aufreißt und dem Bodyguard sagt, Alarm. Ne? Und das Problem ist, wenn du einmal so viel Unruhe in deinem Haus hast, dann findet der Bibliothekar seine Sachen nicht mehr, der Kobold macht, was er will, und deine Führungskraft kommt überhaupt nicht mehr zum Arbeiten, weil alle brüllen rum, alle rennen im Kreis, es zischt, es dampft, ständig flackert die Lampe am Schreibtisch, nichts funktioniert mehr. Und dann geht so ein Gehirn, also unser Gehirn in dem Fall, in so einen dauerhaften Stresszustand, wo uns alles aktiviert. Und wir machen mehr Fehler. Ne? Wenn der Hippocampus ständig, der ist, wenn du unter Stress bist, ist der gedrosselt. Wenn der ständig gedrosselt ist, dann arbeitet der nicht mehr gut. Dann findest du deinen Schlüssel nicht, du findest dein Portemonnaie nicht, du vergisst Termine, du hast den Turnbeutel nicht dabei, du vergisst dem Kind das Trinken mit in die Schule zu geben. Und das machst du, weil du gestresst bist und weil dein Gehirn unter Stress denkt, na, du musst ja eh nicht denken, wir müssen ja nur überleben, ich drossel das mal. So, das heißt, dein Bibliothekar ist völlig in Aufruhr und ist völlig wie so ein verrückter Professor. Weiß ich nicht. Ne? Und du kriegst keine Ruhe mehr in dieses System. Und jedes Mal, wenn draußen noch mal einer pupst, schreit jemand Alarm. Und am Ende sind alle so erschöpft. Und das ist das, was wir auch sehen in diesem Haus. Stell dir das einfach vor, es zischt, es dampft, es kreischt, es piepst, es brüllt, dass wir in Burnout rutschen. Weil das Gehirn irgendwann sagt, okay, diesen Zustand kann ich nicht länger aufrechterhalten. Ich kann nicht mehr, ich schalte mich ab. Das ist das, was im Gehirn passiert. Das ist halt doof. Dafür sind wir nicht gebaut. Ich sag mal, 80% der Zeit im entspannten Wachzustand.
Dann geht halt nichts mit Funktionieren und Kapitalismus am Laufen halten, ne? wenn wir 80% der Zeit so entspannt wären.
Ja, die gute Nachricht ist ja, es würde uns ja allen besser gehen, wenn wir den verdammten Kapitalismus nicht am Laufen halten würden. Dem Planeten würde es besser gehen, uns würde es besser gehen, der Natur würde es besser gehen, wir hätten weniger Klimawandelprobleme. Ne? Also Nico Pech, ja, hat ja geschrieben, ne, wenn wir nur 4 Stunden am Tag arbeiten würden, wie es ursprünglich vorgesehen war, weil das ist das, was Jäger und Sammler machen, dann würde es tatsächlich allen besser gehen. Uns, dem Planeten, dem Klimawandel. Das wäre für alle total cool. Wir machen es nur nicht.
Nee. Wie kommen wir raus aus der Misere?
Jetzt na, eigentlich, das ist eine große
Weltlösung.
Also, wenn ich dafür eine Antwort hätte, dann müsste ich vielleicht auch Bundeskanzlerin sein. Aber also ein Weg ist natürlich, ich finde, der erste Weg ist erstmal Bewusstsein. Also meine Erfahrung ist, dass es Eltern, mit denen ich spreche, total hilft, einfach zu wissen, du bist nicht schuld. Weil was wir ja machen in unserer Gesellschaft ist, wir haben ja dieses Schuldumkehrsystem. Wenn du es nicht schaffst, hast du dich halt nicht genug angestrengt. Musste mal mehr meditieren, musste mal mehr, weiß ich nicht, musste mal mehr sonst. Ne? Wenn du es nicht schaffst, es zu meistern, dann muss es ja an dir liegen. Weil das System kann ja nicht schuld sein. Und diese Individualisierung von Schuld, das, hörst du das?
Jetzt gerade nicht, gerade war sowas wie ein Auto oder so, aber jetzt, nee.
Jetzt nicht? Okay, gut. Gut, das ist mein Nachbar, der startet immer sein Motorrad und lässt es immer 5 Minuten laufen, bevor er losfährt. Ich glaube, es ist ein altes Motorrad. Ja. Also diese Individualisierung von Schuld ist natürlich ein Riesenproblem, auch mit dem Klimawandel. Ne? Also die Leute sagen, ich darf nicht in den Urlaub fliegen, damit der Klimawandel nicht so schlimm ist. Wobei die Antwort lautet, es spielt überhaupt keine Rolle, ob du in den Urlaub fliegst oder nicht. Ne? Weil du alleine kannst nichts machen, solange die Politik sich nicht bewegt, solange wir nicht eine andere Verkehrspolitik kriegen, solange wir über unsere Klimagegner als Terroristen diskutieren, obwohl sie einfach nur sagen, haltet das verdammte Gesetz ein, das schon die EU von Deutschland fordert, die Gesetze, die Deutschland beschlossen hat zum Thema Klimawandel, haltet sie doch einfach mal ein, denn solange wir solche Dinge tun, wird es halt nicht funktionieren. Und ich glaube, ab dem Moment, wo uns bewusst wird, es liegt nicht an mir persönlich und an der Politik muss sich was ändern, und ich kann natürlich in den zivilen Ungehorsam gehen und sagen, ich mache es einfach nicht mehr mit. Ab dem Punkt wird sich was verändern. Aber wir als Einzelne können wenig tun. Wir müssen unsere Politiker dazu kriegen, dass sie sich bewegen. Sonst wird nichts passieren.
Ja, und kollektiv bewegen, ne? Weil auch da ist es ja dann ein oder zwei Menschen davon zu überzeugen, darum geht es ja nicht. Sondern es geht ja wirklich um kollektives und auch ein globales Umdenken.
Ja, gleichzeitig ist es so, wenn Deutschland vorangehen würde und sagen würde, so, wir machen das jetzt mal folgendermaßen, ja? Also folgende Gebäudedämmungsrichtlinien kommen jetzt raus, Tempolimit, folgende Richtlinien zum Thema Autobau, folgendes zum Thema CO2-Zertifikate. Da würde die Welt, müsste ja an bestimmten Stellen einfach sich ein Beispiel daran nehmen oder würde dem folgen. Also lange Deutschland über das Tempolimit diskutiert, etwas, das nichts kostet, das niemandem wehtut und wir kriegen es trotzdem nicht auf die Kette. Ey, da muss man sich doch fragen, hallo? Seid ihr wach?
Ich fand das jetzt bei Corona tatsächlich auch so diesen Punkt von, was nie möglich war, also neben allem anderen, ne, aber was nie möglich war, den Flugverkehr anzuhalten oder sowas, dass es plötzlich ging und so. Und dass wir das gesehen haben, es ist möglich und dann gehen wir aber wieder genau zurück zu dem, wie es vorher war. Das bedeutet ja, dieses Interesse gibt es de facto einfach nicht.
Ich würde gar nicht so hart sagen, das Interesse gibt es nicht. Du darfst eins nicht vergessen. Können wir mal zurück, du weißt ja, ich bin immer so ein Physiologie-Freak, zum Homo Sapiens-Gehirn. Dein Gehirn und mein Gehirn ist dafür gebaut, uns am Leben zu halten. Okay, that's it. Dich und mich und noch deine und meine Kinder. Okay, und alles, was danach kommt, interessiert uns nicht, weil unsere Lebensspanne ist ja lächerlich kurz. Ne? Also wenn du das auf Klimawandeldimensionen ausweitest, hallo, ey, wir sind morgen weg. Vergiss es einfach so. Das heißt, wir sind nicht in der Lage, und das ist ein Riesenproblem beim Homo sapiens, Erfahrungen zu speichern. Du weißt nichts von dem, was 3 Generationen vor dir deine Großeltern noch wussten. Du weißt es nicht. Wenn man es dir nicht beibringt, du hast keine Ahnung. Weiß ich, wie man Gemüse einkocht und Äpfel und Möhren über den Winter bringt, wenn man keinen Kühlschrank und kein Kühlhaus hat? Mein Großvater wusste es noch. Ich weiß noch, da war irgendwas mit im Keller in die Erde eingraben. Aber wie es genau ging, hat mir keiner beigebracht. So, das heißt, du hast relativ wenig Instinkte als Homo sapiens. Du weißt quasi nichts von selbst und du kannst dir nichts merken. Ha, doof. So, wenn du jetzt mit Dingen konfrontiert bist, die über so einen langen Zeitraum passieren, brauchst du eine krasse Kultur, die sagt, du bist verantwortlich für 7 Generationen nach dir und 7 Generationen vor dir. Solche Kulturen gibt es. Wenn du diese Kultur nicht hast, dann denkst du immer nur bis zum Ende der nächsten Wahlperiode. Und dann ist Corona, Flugverkehr anhalten, natürlich klar, weil wenn uns das jetzt in den nächsten 12 Monaten um die Ohren fliegt, ah, das verstehen wir. Aber dieses, es fliegt uns in 30 Jahren um die Ohren, was weiß ich, was in 30 Jahren bin, ich bin Homo sapiens, ich will jetzt meine Banane, nicht später. Das verstehen wir einfach nicht. Und dazu bräuchte es Kultur und diese Kultur haben wir nicht.
Wo gibt's die Kulturen?
Also es gibt es schon an vielen Stellen. Ich bin ja kein Kulturanthropologe, aber ich weiß, dass zum Beispiel in Nordamerika gibt es Kulturen, wo es tatsächlich so ist, dass man, und ich weiß auch, in Zentralafrika gibt es auch Kulturen mit diesem, ich glaube, das ist das Ubuntu-Prinzip, wo es darum geht, stell dir immer vor, dass du Teil einer Kette von Menschen bist. Ne? Du hast Menschen hinter dir, die gelebt haben und gekämpft haben, damit du hier sein kannst. Und du hast Menschen vor dir, für die du eine lebenswerte Welt hinterlassen möchtest, für die du kämpfst. Diese Kulturen haben ganz anderes Bezug zur Natur, weil die natürliche Prozesse, die ja oft sehr, sehr lang sind, viel besser in ihrem Kopf abbilden können. Während unsere Leute, die denken vielleicht noch dran, was sie ihren Kindern vererben, aber das war's. Und wir haben eine extrem individualistische Kultur. Es fängt damit an, dass wir ständig mit unseren Babys direkt reden. Ja, na, du, ja, oh, na, du. Es gibt Kulturen, die machen das gar nicht. Weil die sagen so, erzieht man Egoisten groß. Und es geht weiter, dass wir unseren Kleinkindern ständig fragen, na, gefällt dir der Hund? Ja, ist das ein schöner Hund? Ja, guck mal, das ist eine Rassel. Willst du die haben? Ist das deine Rassel? Nein, das ist meine Rassel. Das ist deine Rassel. Wir bringen bei, deine Meinung ist wichtig, Besitz ist wichtig, du bist als Individuum wichtig. In unserer Kultur ist das total okay. Das Problem ist nur, wenn wir dann als Kollektiv etwas erreichen wollen, hast du ja lauter Egos, die sagen, ja, also ich will schon was gegen Klimawandel tun, aber also ich brauche jetzt aber das und das und das ist ja wichtig, was ich brauche. Ich ordne mich nicht dem kollektiven Bedürfnis unter. Ich will jetzt Karriere machen. Ich will jetzt, weiß ich nicht, Lobbygelder einsammeln, was immer. Ich weiß auch nicht, was unseren Verkehrsminister reitet und andere. Also ich habe dieses Bild von der Welt im Kopf und dieses Bild will ich durchdrücken. Und es gibt andere Kulturen, da läuft das völlig anders. Ne? Ubuntu, ich bin, weil wir sind. Ich bin nur, wenn es allen gut geht. Ne? Also ich bin jedes Jahr ja in Wildniscamps und in einem Camp draußen in der Natur merkst du sehr schnell, es geht mir immer nur so gut, wie es dem ganzen Kreis geht. Wenn es einem im Kreis nicht gut geht, geht es allen schlecht.
So, das merkst du?
Ja, das merken wir. Wenn du mit einer Woche mit Leuten in der Wildnis bist, merkst du das sofort. Dass alle anfangen, alle im Balance zu halten, weil draußen im Wald, und wir sind jetzt nicht krass in der Wildnis, wir sind Tippis, im Münsterland, aber trotzdem, wenn du den ganzen Tag bei Regen und Sonne, bei Kälte und Hitze draußen bist, gemeinsam isst, gemeinsam für die Kinder sorgst, gemeinsam in den Wald gehst, wenn es einem schlecht geht, das geht nicht. Es geht einfach nicht. Also du fängst an, alle Leute im Balance zu halten und immer zu gucken, was brauchst du, was brauche ich. Und dann lernst du auch, dich mehr zurückzunehmen und zu sagen, okay, wenn du das jetzt brauchst, dann kriegst du das, damit es allen gut geht. Aber das haben wir in unserer Kultur nicht. In unserer Kultur ist ich, ne? Unterm Strich komme ich, guck dir die Werbung an. Geiz ist geil.
Aber es ist ja total unrealistisch, dass wir von dem, wer wir heute sind und wie wir leben, zu so einer Kultur oder Gesellschaftsform finden, oder?
Also es gibt Leute, die sagen, es ist durchaus möglich. Ne? Also es gibt ja auch Wirtschaftsideen, ne? Also so Creativity of the Commons oder also die Ideen, dass man sagt, okay, man betrachtet den Planeten als Gemeingut von allen. Und da sind wir jetzt wieder bei deinem Thema Care-Arbeit. Ne? Es gibt ganz viele Bewegungen, die sagen, wir machen Care-Arbeit sichtbar. Wir lassen Care-Arbeit auch bezahlen. Care-Arbeit muss sich auch in der Rente niederschlagen und so weiter. Also es gibt schon Bewegungen und große internationale Bewegungen, die sagen, wir müssen ein anderes Bewusstsein haben für unsere Gemeingüter, für das, was uns alle betrifft. Und es ist nicht so abwegig. Das Problem ist nur, dass die Gegenkräfte, das ist wie beim Schmetterling, ne? Die Raupe ist halt sehr stark. Die will halt eigentlich gar nicht Schmetterling werden. Obwohl man ihr, egal wie oft du ihr sagst, aber du kannst fliegen, du kannst fliegen. Und die Raupe sagt, nein, ich bin Raupe, Raupe sei das schön, ich will Raupe bleiben. Das dauert halt. Aber die Bewegung ist da.
Erzähl mal von euren Camps. Also wie ist das entstanden und wie genau läuft das ab?
Also entstanden ist es aus einer spontan Laune. Ich bin ja so manchmal so ein Springingsfeld. Ich hatte einen Blog und habe irgendwann gedacht, ich habe zwei kleine Kinder. Meine Tochter war 6 Monate alt, mein Sohn war 3,5. Was mache ich jetzt im Sommer mit denen? Ist irgendwie blöd. Und ich hatte mich schon viel durchgelesen und ich wusste, Kinder sollen in der Natur sein, wir sollen in der Gruppe sein. Dann habe ich einfach auf dem Blog geschrieben, hey, hat jemand Lust, im Juli mit mir zelten zu gehen? Und dann hatte ich am nächsten Tag 40 E-Mails und dachte,
krass.
Oh, ich glaube, es gibt viele Leute mit Kindern, die gerne zusammen zelten gehen würden. Und ich hatte keine Ahnung, Sarah, keine Ahnung. Ich wusste weder, wie wir unser Essen organisieren, noch ich, kein Plan. Weißt du, ich war noch nicht mal alleine zelten gewesen bis dahin. Ich hatte wirklich null, Stadtkind. Dann dachte ich mir, okay, egal, habe ich in Berlin-Grunewald die Pfadfinder angerufen und habe gesagt, ey, habt ihr einen Zeltplatz für 40 Leute und Kinder? Ja, haben wir, alles klar. Gut, dann habe ich das irgendwie organisiert. Und dann haben wir eine sehr coole Woche mit diesen Leuten da auf diesem Pfadfinderzeltplatz verbracht. Völlige Katastrophe. Also wer kocht eigentlich? Es war überhaupt nichts geklärt. Und ich hatte nur Glück, dass da Leute dabei waren, die sowas schon mal gemacht hatten. weil ich wirklich so, habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht. Ich dachte, wir sind hier und wird schon irgendwie gehen. Und dann habe ich mir ein Jahr später, weil ich aber gemerkt habe, das war so schön und es hat so Spaß gemacht und der Bedarf war so groß, habe ich mich an Wildnispädagogen gewandt. Und die Julia Dibbern hatte mir dann Wildnispädagogen empfohlen und hat gesagt, frag mal den Bastian, der macht so Wildniscamps, ich kann ja dir helfen. Und ab da, seitdem, jetzt wirklich jetzt im 11. Jahr, mache ich jedes Jahr im Sommer wildnispädagogische Artgerecht-Camps für Familien. Und ich habe das Glück, dass ich den ganzen Sommer damit verbringe, mit wunderbaren Menschen und ihren hinreißenden Kindern am Feuer zu sitzen und mega Dorf zu spielen und ihnen was über Feuermachen beizubringen und über Wildkräuter und über Spuren suchen und Vogelsprache und die Welt um uns rum, die Welt, in der wir leben, in der wir zu Hause sind. Und das ist total schön.
Und was passiert mit den Eltern?
Ja, ist krass natürlich, ja, ne? Also wir sind ein Alkohol-, Elektronik- und zuckerfreies Camp. Da gibt es schon die ersten, glaube ich, die sagen so, das war's. Und ich glaube, die Hauptrückmeldung, die wir kriegen, ist Nummer eins, es ist krass, wie wenig man braucht, um glücklich zu sein. Und zwar richtig glücklich zu sein. Es ist krass, wie glücklich man mit einer Gruppe von Menschen sein kann, die man nie zuvor gesehen hat, wenn man eine Woche zusammen im Wald lebt. Und wir machen natürlich auch Programm und Dinge mit denen und so. Wie geborgen man sich fühlen kann. Also ich habe wirklich tatsächlich Leute im Camp, die am letzten Tag sagen, ich will hier gar nicht weg, weil ich habe mich noch nie so richtig und geborgen gefühlt. Ich wusste gar nicht, dass es existiert. Und ich sage dann immer, okay, und jetzt ist es wichtig, nimm dieses Gefühl mit. Du kannst nicht bei mir im Camp bleiben, aber nimm dieses Gefühl mit. Und jetzt weißt du, wonach du suchen musst. Weil jetzt weißt du, wie sich Menschsein anfühlt.
Ne, Wasser. Nämlich in Gemeinschaft zu sein, in Gemeinschaft, miteinander die Sachen zu machen.
Genau, gemeinsam die Dinge zu machen, die Kinder von anderen zu hüten, die eigenen Kinder gehütet zu wissen, sicher zu sein, gehalten zu sein, weinen zu können, duschen zu können, schlafen zu können. Ne, wir werden bekocht, also das ist echt eine schöne Erfahrung. Und von den Männern kriegen wir ganz viel Feedback, dass sie mir immer wieder sagen, boah, du hast meine Mauern so eingerissen, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ne? Die sind oft in so einem Funktionsmodus und so, oh, ich muss meine Familie ernähren, ich muss funktionieren. Und dann sitzen die im Camp und am dritten, vierten Tag werden die so weich und gehen in Kontakt mit ihren Kindern und alle können mal loslassen. Es gibt auch keine Uhren im Camp. Ne? Also wir haben zwar einen Tagesablauf, aber wir organisieren den ohne Uhren. Niemand muss auf eine Uhr gucken und sie alle wissen immer, wann sie wo sein müssen. Also sind da total gehalten und es macht ganz viel mit den Menschen.
Boah, muss ich gleich weinen, ehrlich gesagt. Weil das so, nein, weil das ja wirklich so eigentlich so wenig braucht, ne? Und dann kommst du überhaupt mal wieder dahin, wie sich's anfühlen könnte. Und wenn man jetzt von den Kindern aus denkt, solche Eltern zu haben, die einfach mit sich in Verbindung sind und die nicht die ganze Zeit irgendwie versuchen, alles perfekt zu machen und dadurch aber die Kinder gar nicht mehr sehen können.
Mhm. Ne? Definitiv. Ja. Ja, und du hast natürlich auch, also es kommen natürlich auch Leute ins Camp mit Kindern und sagen, hier, wir haben ein Problem mit dem Kind. Und im Camp sieht man natürlich auch, dass Kinder haben keine Probleme. Pack Kinder in die richtige Umgebung mit entspannten Menschen und 80% der Probleme machen, puff. Weil die sind einfach nur Kinder. Die sind einfach Ziegen im Bioladen. Natürlich gibt es Ärger. Aber wenn du die auf eine Weide stellst, ist das alles gut. Ne? Und wenn du unsere Kinder einfach rauslässt, und natürlich haben wir ein Team und die sind gut versorgt, die Kids, und die lernen ganz viel über Natur. Und natürlich, es gibt monstermäßig Regeln im Camp. Ne? Die Leute denken immer, ah, Nicola Schmidt, keine Regeln. Quatsch, wir haben Feuer, wir haben Wasser, wir haben spitze Gegenstände. Es gibt ganz viele Regeln. Aber das ist für die Kinder alles so natural. Also sie sind so in 2 Tagen, merkst du richtig so, krass, die Kinder sind angekommen. Die wachsen doch so am Struggeln und ah, und mein Smartphone und ach, und mein Rücken und ach, und alles dreckig. Und die Kinder sind so, ja, hier bleibe ich. Also ich habe tatsächlich auch schon Kinder gehabt, die nicht nach Hause wollten. Das ist für mich immer das Härteste, wenn ich Kinder habe, die am letzten Tag so weinend auf meinem Schoß sitzen und sagen, ich will aber am Camp bleiben. Und ich sage, Hasi, verstehe ich, aber du bist 5, nächstes Jahr musst du in die Schule. Nehmt's mit. Ich sage meinen Eltern mal, nehm es mit. Nimm die Kohle mit. Und zünde ein Feuer an dort, wo du bist und mach es. Ne? Das sind so einfache Dinge. Und wir machen wirklich keine crazy Sachen im Camp. Wir machen halt das, was Menschen machen. Echtes Menschenleben.
Und wie, also wie setzen es die Leute dann um oder wie setzt du das um in deinem Alltag, das wirklich mitzunehmen?
Also ich habe meine Kinder, es ist lustig, dass du fragst, ich habe vorgestern Abend habe ich Fotoalben gemacht. Kennst du das? Ich wollte eigentlich jedes Jahr für meine Kinder ein Fotoalbum machen und ich habe es irgendwie 2022 angefangen oder so.
Ja, ich habe letztens das gemacht, 0 bis 12 für meinen Sohn.
Wow.
Cool. So krasse Arbeit.
Ja. Genau, also ich war jetzt irgendwie bei 2014 oder so und ich war echt total berührt, weil es aus diesen Jahren von meinen Kindern in erster Linie Fotos gibt im Wald, im Wald, im Wald, im Wald, auf dem Schoß der Großeltern, am Feuer und in Mamas Arm schlafen. Das sind, glaube ich, so die Motive, die wir haben. Also das heißt, meine Kinder sind tatsächlich super krass im Wald aufgewachsen. Also sie waren irre viel im Wald, als sie klein waren. In der Regel sind wir von der Kita direkt im Wald. Und zwar egal, ob wir in Berlin gewohnt haben oder in Bonn oder wo auch immer wir waren, wir sind immer raus. Ich bin mit den Kids irre viel raus. Also das war für mich total wichtig. Wir haben ganz viel Lagerfeuer gemacht, als sie klein waren. Irre viel Lagerfeuer. Also so viel Lagerfeuer, dass meine Kinder, die sind so völlig... Lagerfeuer, ja, ist jetzt nichts Besonderes. Boah, willst du Lagerfeuer? Wer macht auch Lagerfeuer? Also alle andere Kinder so, ja, Lagerfeuer! Und meine so, pff. Na gut, aber die sind jetzt auch Teenager, jetzt ist eher alles so. Also das ist das. Und meine Eltern nehmen tatsächlich auch viel mit, dass sie mit den Kindern viel mehr rausgehen, weil sie auch merken, was sie draußen machen können. Sie lernen bei uns natürlich, wie gehe ich mit Kindern in die Natur, wie gehe ich in Naturverbindung mit den Kindern, ne? Weil kein Kind will spazieren gehen, ist auch total verständlich. Mhm. Aber wie bringen wir Eltern halt bei, wie gehe ich denn mit den Kindern in den Wald? Wie bringe ich denn Wald bei? Wie spiele ich denn im Wald? Mhm. Und sie machen total viel Lagerfeuer tatsächlich, weil die Kinder finden das in der Regel auch sehr cool.
Ja.
Und viele Eltern nehmen sich mehr Zeit. Also ich habe tatsächlich einen Vater, von dem habe ich gestern gerade gehört, der hat sich echt von... Ich komme ins Camp, aber nicht ohne meine Apple Watch. Zu mittlerweile ist er voller Hippie, voll so Bart, lange Haare, Öko, hast du nicht gesehen, und geht zelten. Und krass. Weil er meinte, das war so life-changing für ihn zu sehen, krass, ich brauche diesen ganzen Status-Mist gar nicht. Ich bin ich bin Mensch, ich stehe hier und ich fühle mich so gut mit meiner Familie, wenn wir einfach in Kontakt sind. Ich brauche nicht so ein riesen Brimborium um mich rum. Also ich glaube, die nehmen schon viel mit. Und ich habe tatsächlich Leute, die ziehen in Gemeinschaft. Die kommen aus dem Camp raus und dann vernetzen die sich und dann ziehen die zusammen. Also haben wir auch schon alles gehabt.
Das ist ja schon so dieser Grundgedanke, einfach mach's nicht alleine, oder?
Also mach's nicht alleine, weil das ist nicht artgerecht. Meine sind jetzt 12 und 15. Die sind wartungsfrei, die laufen so, also die brauchen immer noch viel. Ne? Ich finde, man sollte Teenager nicht unterschätzen, aber deren körperliche Bedürfnisse sind ja sehr viel einfacher zu befriedigen. Na, aber mit kleinen Kindern, also wir haben, als meine Kinder klein waren, haben wir irgendwann bei meinen Eltern gewohnt, dann bin ich in ein Haus direkt nebendran gezogen und hatte direkt eine Tür gegenüber, eine Mama auch mit zwei Kindern, genau in dem gleichen Alter. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals eine geschlossene Tür hatte oder sie, oder geschlossene Fenster. Also wir haben einfach, wir hatten so einen Kreis und so einen Radius, wo die Kids sich auch bewegt haben. Und bei mir haben ständig irgendwelche Leute mit am Tisch gesessen, die ich nicht eingeplant hatte. Und irgendwelche Kinder sind durch irgendwelche Fenster reingekrabbelt gekommen. Und ich habe meine Kinder von irgendwelchen anderen Eltern wegzupfeln müssen. So, kann ich ihn mal wieder haben? Ich würde ihn gerne. Nee, du putzt noch seine Zähne. Okay, kriege ich ihn dann? Gut. Ne, also, das hat uns total geholfen, als sie klein waren. Ich glaube, anders hätte ich es auch nicht geschafft. Ich wäre durchgedreht.
Ja, und da muss man aber schon auch sich so aufmachen. Wir sind auch in einem großen Familienkonstrukt, so all unsere Großfamilien leben so um uns rum und unsere Kinder sind mit all denen aufgewachsen. Und da gibt's natürlich unterschiedliche Regeln, unterschiedliche was auch immer. Was ich total immer mochte, dass die einfach mitkriegen, Menschen sind unterschiedlich, haben unterschiedliche Bedürfnisse und so weiter. Jetzt gibt es ja aber, finde ich, schon gerade in dieser individualisierten Gesellschaft, wo es auch so viel die Idee gibt, man könnte was falsch machen oder so, gibt es ja dann finde ich schon auch viele, viele Eltern, die so straighte Vorstellungen haben. Ne? So muss es sein, so ist es richtig. Und wo, glaube ich, dann viele Leute überhaupt nicht bereit sind zu sagen, so ja, okay, du putzt meinem Kind jetzt die Zähne oder du kochst meinem Kind jetzt das Essen oder du, ich lasse es mal frei. Ich gehe mal aus diesem Kontrollmodus raus, sondern lasse zu und vertraue, dass mein Kind sich das mitnehmen wird, was schon okay ist. Und wenn der Spinat jetzt heute nicht bio ist bei dir, dann ist es halt bei dir so und bei mir ist er dann vielleicht bio, aber dass es diesen Raum überhaupt gibt.
Ja. Du hast vorhin von Perfektionismus gesprochen, genau, das ist der größte Feind. Ne? Also der größte Feind der Toleranz. Es ist ja, man sagt es ja auch im Business, ne? Wenn du willst, dass es so gemacht wird, wie du es machst, musst du selber machen. Wenn du es delegieren willst, da sind wir wieder am Anfang, ne? Wenn du es jemand anders machen lassen willst, es mit jemand teilen willst, musst du damit leben, dass der es anders macht. Und vielleicht nicht mal so gut wie du. Und du musst trotzdem damit leben, weil sonst musst du es selber machen. Und daran gehen wir kaputt.
Ja.
Also ja, kann ich nur unterschreiben. Und das ist natürlich, ich habe gerade einen Online-Kurs erstellt aus genau diesem Grund. Ne? Der heißt Dorf, also wir nennen ihn Dorfkurs intern im Moment. Und in diesem Dorfkurs geht es tatsächlich ganz am Anfang um die Frage, was brauche ich eigentlich? Wenn ich jemanden brauche, der immer für mich da ist, der mich immer so akzeptiert, wie ich bin, der alles so macht, wie ich es haben will, dann brauche ich kein Dorf. Dann brauche ich Angestellte und eine Mama. Und das ist total okay zu sagen, ich will das so. Aber wenn ich ein Dorf will, dann muss ich damit leben, dass Dinge anders gemacht werden, als ich sie machen würde und feststellen, dass die Kinder trotzdem total gut da durchkommen.
Ja, und sogar eben ganz, ganz wertvolle Skills lernen, nämlich im Umgang mit ganz unterschiedlichen Menschen.
Genau, klar. Und dann sagen sie immer, ja, aber es könnte ja auch schlimm werden. Ja, natürlich könnte es schlimm werden. Also ja, Leben ist lebensgefährlich. Ne? Mhm. Aber in der Regel habe ich in der Regel keine Kindeswohlgefährdung an der Stelle, wo man wirklich sagen würde, so jetzt würde ich auch das Jugendamt anrufen oder so, sondern die sind halt vielleicht, die reden ein bisschen anders, die haben vielleicht die GfK nicht so hoch und runter oder da gibt's halt Zucker oder weiß nicht, es ist einfach eine andere Religion oder sind strenger oder was auch immer. Aber in der Regel passiert da nicht viel mit den Kindern. Und die Kinder melden das auch schon, ne? Dass sie sagen, nee, da will ich nicht mehr hingehen, die sind dumm. Ja, okay, dann halt nicht.
Und hattest du oder hattet ihr auch Begleitung? Weil ich finde es manchmal so dieses, du wirst irgendwie ein Paar und nach der ersten Verliebtheitsphase kann es ja auch schon ganz schön fordernd werden. Du hast ja nicht gelernt. Also du hast vielleicht irgendwelche veralteten Modelle als Vorbilder oder irgendwelche nicht total idealen Modelle. Und dann versuchst du so rauszufinden, so okay, wie funktioniert denn Zusammensein, wie funktioniert Zusammenleben so? Und dann kriegst du Kinder. Und wiederum hast du halt von deinen Eltern was vorgelebt gekriegt, irgendwie so ein bisschen gesellschaftlich was mitgekriegt, wo man aber oft gar nicht weiß, will ich das so? Oder nur, ja, so will ich es irgendwie nicht, aber wie will ich das denn? Zwischendrin dachte ich echt so, hä? Wie, ich bin da jetzt so reingefallen und versuche das halt jetzt irgendwie so zu machen. So. Also sage ich meinem großen Sohn auch manchmal so, dass es halt bei ihm teilweise echt so Trial and Error war. So. Weil ich halt dachte so, ja, schaue ich halt mal und so, ne? Und ja. mit so ein bisschen Büchern und ein bisschen Bauchgefühl und so. ja? Aber manchmal denke ich, es wäre schon ganz cool, da einfach so ein bisschen eine Unterstützung zu haben auch. Mhm. Das machst du ja, ne? Das bietest du ja auch an.
Genau, das bieten wir an tatsächlich. Mhm. Und was mich mal sehr entlastet hat, die wunderbare Julia Dümmern, mit der ich ja lang zusammengearbeitet habe und seit vielen Jahren befreundet bin, die hat immer gesagt, naja, Nick, ich mache das auch zum ersten Mal. Mhm. Und das sage ich meinem Sohn auch manchmal, ich sage, ey, wir machen das beide zum ersten Mal. Du Kind sein, ich Mama von einem großen Sohn sein. Lass es uns ausprobieren. Ich weiß auch nicht, wie es geht. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie wir jetzt den Physikstoff noch nicht reinkriegen, obwohl du lieber Minecraft spielen willst. Aber lass uns gucken, ob wir es irgendwie rausfinden, weil ich glaube, es ist wichtig. Und wenn nicht, dann machen wir die Erfahrung, was passiert, wenn wir es nicht tun. Und ansonsten ist es natürlich so normalerweise, und das ist auch unser großes Dilemma als individualisierte Gesellschaft, hättest du ja schon, bis du 18 warst, weiß nicht, 4, 5 Säuglinge mit ihren Eltern beobachten können. Du hättest ja schon lauter, also frisch verliebte, etablierte Beziehungen, Großelternbeziehungen, das hättest du ja alles schon beobachten können. Und zwar nicht, ich habe auch Eltern, sondern Tag und Nacht im Streit, beim Sex, beim Sammeln, beim Essen, in Konflikten, beim Vertragen. Die Leute, die waren ja ständig zusammen in diesen Gruppen. Das heißt, du hast einfach gewusst, wie das läuft. Du hättest das einfach schon gewusst. Und deswegen hast du keinen Plan dafür. Wenn du eine Katze wärst, dann hättest du einen Plan. Du hättest einen Instinkt, so läuft das. Okay, aber du bist halt ein Homo sapiens und du kannst überall leben, was sehr praktisch ist. Aber du hast halt keinen Plan, was sehr unpraktisch ist. Du musst halt alles lernen. Und das führt dazu, dass es uns extrem hilft, wenn wir uns mit Menschen umgeben, von denen wir was lernen können oder mit denen wir uns abgleichen können. Und eigentlich brauchen Frauen Frauenkreise, wo sie unter Frauen reden können. Und zwar am besten verschiedene Altersstufen. Und das ist immer gut, eine ältere Frau dabei zu haben, die sagt, ja, ich kenne das. Das geht vorbei. Mhm. Dauert 10 Jahre, aber dann ist vorbei, mein Schatz. Ne? Das ist cool. Und Männer brauchen Männerkreise. Also Männer, mit denen sie reden können. Und bei uns im Camp ist es tatsächlich so, es gibt einen Tag, wo wir Männer und Frauen trennen. Und es ist der krasseste Tag in der Woche. Weil einfach alle mal merken, was das für eine Kraft hat, wenn Frauen mit Frauen sind und Männer mit Männern sind. Oh, das ist so cool. Mal haben die einen die Kinder, mal die anderen. Und für die Kinder ist es auch total cool, in einer Gruppe von Männern zu sein, weil eine Gruppe von Männern völlig anders funktioniert als eine Gruppe von Frauen. Und es ist weder besser noch schlechter. Es ist einfach cool. Ne? Und das ist das, was wir eigentlich bräuchten.
Entsteht ja Gott sei Dank immer mehr, habe ich das Gefühl. Klar. Also, dass es da schon eine Bewegung gibt, dass Leute sich Kreise suchen.
Ja, und Leute, die man, also gerade auch bei Männern, ne, wir machen ja auch diese Väterkurse und wir haben Vätercoaches, die für Väter Angebote machen, aus genau diesem Grund, weil Männer sagen, ja, aber mit meinen Buddies, mit denen will ich jetzt auch nicht über Kindererziehung sprechen. Verstehe ich. Mhm. Ich spreche mit meinen besten Freundinnen auch nicht über Kindererziehung. Aber ich habe einen Kreis von Frauen, mit denen ich es tun kann. Mhm. Ne? Und dann zu sagen, boah, ich gehe zu einem Artgerecht-Treffen für Väter oder für Mütter, einfach auch mal, um sich zu trennen. Und da rede ich nur mit Vätern und stelle fest, krass, wieder das, was wir am Anfang hatten. Ich bin ja nicht falsch, die haben alle die gleichen Probleme wie ich. Ne? Das ist aber die krasseste Erfahrung von meinen Vätern im Camp, dass sie sagen, boah, ich dachte nur, bei mir ist das so schwierig. Aber das ist voll entlastend zu wissen, dass es allen so geht. Die einfach lautet, yay, genau, es geht allen so, du bist total in Ordnung. Ne? Mhm. Und das ist oft so entlastend. Und Entlastung ist das, was wir alle brauchen.
Du hast irgendwann habe ich gelesen, das Schuldsystem ist in Deutschland sehr ausgeprägt. Also hast du das Gefühl, das ist auch nochmal speziell was Deutsches?
Ja, wir Deutschen fragen immer, wer hat's verbockt? Wer ist schuld? Wer war's? Mhm. Ne? Also ich sage meinen Eltern in einem meiner Vorträge immer, dass sie sagen, pass auf, frag nicht, wer war das? Das ist schuldorientierte Erziehung. Das gräbt sich so tief ein in den Kindern. Also ich kenne doch Erwachsene, die, wenn irgendwas passiert, sagen, ja, ich war's aber nicht. Ne? Mhm. Noch mit 60, 70, wo du denkst, Alter, ey, selbst wenn, das könnte dir doch total egal sein. Du bist 70. Selbst wenn du es verbockt hast, who cares? Ich sage meinen Eltern, bitte seid so lieb und fragt eure Kinder, was braucht ihr? Mhm. Weil das ist lösungsorientiert. Ne? Die prügeln sich, die Geschwister, und ich nehme sie auseinander und sage nicht, wer hat angefangen? Sondern ich sage, okay, Leute, 13:30 Sonntagnachmittag, der Tag ist noch lang. Was braucht ihr, damit wir jetzt friedlich rausgehen, zu Oma und Opa, Essen machen, weiß ich nicht, was können? Und dann kriege ich von meinen Kindern auch Antworten. Und dann lernen meine Kinder auch selbst zu denken und Lösungen zu finden. Aber deutsche Erziehung ist eine, wer war das? Wer hat's verbockt, Erziehung? Leider. Aber nicht mehr lange. Ich halte viele Vorträge dagegen.
Ja, Schuld ist einfach wirklich keine sehr hilfreiche Emotion. Ne?
Also Schuld hat den Vorteil, dass ich mich entschuldigen kann. Mhm. Ne? Also ich sage immer meinen Eltern, wenn ihr euch schon schlecht fühlt, dann bitte lieber Schuld als Scham. Weil Scham bedeutet, ich bin als Mensch schlecht und da ist nichts zu machen, das war's. Das ist ganz doof. Dann sage ich immer, fühlt euch lieber schuldig, ich habe mein Kind angeschrien und ich entschuldige mich für das, was ich getan habe, aber ich bin als Mensch noch intakt.
Du sagst ja auch, eigentlich nicht schimpfen und nicht ausrasten, wenn das mal passiert, was ja den meisten von uns durchaus auch mal passiert, dann ist eine Entschuldigung.
Na klar. Ja. Für dich selbst und für das Kind. Absolut. Also einfach zu sagen, niemand darf dich so behandeln. Es tut mir leid. Ich hatte mich nicht im Griff. Aber was wir oft machen, wir fühlen Scham und fühlen uns als Mensch schlecht, weil wir uns schlecht benommen haben. Und was wir dann machen, ist, dass wir dem Kind sagen, ja, wenn du dich so benimmst, dann muss ich dich ja anschreien. Mhm. Nee, okay, dann haben wir beide nichts gelernt, weißt du? Das ist halt doof.
Nee, und dann ist das Kind ja ganz alleine mit diesem Schuld.
Ja, und die Kinder glauben das. Die Kinder glauben, ich bin ein schlechter Mensch, mich muss man so behandeln. Und da brauchen Therapeuten später Jahre, um das wieder rauszukriegen. Das kostet uns Millionen. Warum? Sag doch einfach, es tut mir leid.
Ja, was ich noch ein ganz wichtiges Thema finde, das hast du auch mal angesprochen, ist so dieses, eben diese gesellschaftlichen Normen, die wir schon hatten und den Druck von außen und dass wir dann oft dazu tendieren, das an unsere Kinder weiterzugeben, den Druck, oder du hast es sogar genannt, unsere Kinder zu opfern, was ich ein total passendes Wort dafür finde. Also zu sagen, bevor ich das Gefühl aushalte, wie scheiße sich das anfühlt, dass irgendjemand mir einen Druck macht, verrate ich auf eine Art mein Kind.
Klar, wir opfern die Kinder auf dem Altar der Konformität. Ich will nicht auffallen, was verständlich ist. Ne? Ich als Homo sapiens, meine größte Angst ist ja, die Gruppe verstößt mich, weil das ist mein Todesurteil. Das heißt, ich will immer reinpassen in die Gruppe. Ich will gut sein, ich will es gut machen. So, das heißt, tatsächlich, wenn ich in einer existenziellen Situation wäre, würde ein Homo sapiens wahrscheinlich tatsächlich sein Kind opfern und sagen, er war's. Ne? Aber wir sind ja in keiner existenziellen Situation und für unsere Kinder ist es total wichtig, dass wir erstens zu ihnen stehen und für uns ist es total wichtig zu sagen, will ich diese Konformität oder will ich an dem Punkt sein, dass ich sage, ey, nee, ich will das gar nicht. Ich will das gar nicht sein. Ich will das nicht tun. Und ja, mein Kind ist jetzt gerade laut und das finden sie blöd und ich verstehe das. Aber es ist Freitagnachmittag, 5:30, der hat noch nichts gegessen, wir sind mitten im Supermarkt und jetzt hat er sich wehgetan. Ist doof. Ich finde es auch anstrengend, aber so ist es nun mal. Soll ich mir jetzt einen runterholen, das ist auch nicht leise. Ja. Ne? Also, und da finde ich, dürfen wir mehr zu unseren Kindern stehen, viel mehr, gerade auch zu unseren Schulkindern. Ne? Wo wir oft die Schule zwischen uns und die Kinder kommen lassen. Und Julia hat mal zu mir gesagt, Nick, egal was du machst, lass niemals die Schule zwischen dich und dein Kind kommen. Und es war der beste Ratschlag, den ich je bekommen habe zum Thema Schule. Weil die Schule ganz oft uns auf unsere Kinder hetzt. Why? Die soll unseren Kindern was beibringen und mich nicht von meinem Kind entfremden, indem ich da sitze und sage, du musst deine Hausaufgaben machen. Und da, finde ich, dürfen wir wirklich mehr Selbstbewusstsein haben und sagen, nee, mein Kind ist gut und wenn das hier nicht funktioniert, dann gucken wir da auch hin, aber ich werde nicht von der Seite meines Kindes weichen. Hier bin ich.
Das ist die Seite, an die wir gehören, ne?
Genau. Und ganz ehrlich, die Schule wird mir nicht den Popo abputzen, wenn ich dement bin und nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Mein Kind schon. Ist ja so. Ich sage immer, seid nett zu euren Kindern, die suchen euer Altersheim aus.
Genau, das ist mir auch noch so wichtig, was du, glaube ich, in Erziehen ohne Schimpfen schreibst, so dieses, auch was ist toll an unseren Kindern, das immer wieder reinzuholen, ne? Weil das ist irgendwie, dieser Fokus ist so verrückt, dass man immer schaut so, wo stimmt's nicht, was ist falsch, wo hat's was nicht gut gemacht und wirklich sich täglich hinzusetzen und einander, einem selber, aber auch dem Kind zu sagen, so, was ist denn so großartig an dir und da den Fokus hinzulenken.
Ja. Also ich habe das mit meinen Kindern tatsächlich lange, lange Zeit, als es uns wirklich schlecht ging und die Zeiten für uns wirklich schwierig waren, jeden Abend habe ich gesagt, worauf bist du heute stolz, mein Schatz? Was hast du heute toll gemacht? Und ich habe jeden Abend eine Dankbarkeitsrunde gemacht und gesagt, ich bin dir total dankbar dafür, dass du heute. Mhm. Ja, und ich habe Geschwister sind ja nicht immer die allerbesten Freunde. Wir haben es auch untereinander gemacht. Gibt es was dein Bruder heute toll gemacht hast, was du ihm sagen willst? Nee, heute war er nur doof, okay. Wir probieren das morgen wieder. Okay, aber ich habe was ich deinem Bruder gerne sagen würde, nämlich das und das. Ach so, ja, das fand ich auch gar nicht schlecht. Aber sonst war er echt doof. Okay, ich habe dich gehört, mein Schatz. Ne, also das jeden immer wieder in den Gehirn der Kindern zu verankern. Du bist gut. Du hast dich heute echt daneben benommen, mein Schatz. Und ich will das nicht nochmal erleben. Das war echt scheiße für mich. Aber ja, du bist ein Kind. Du wirst es lernen. Und ich weiß, dass du es lernen wirst. Und ich bin dir total dankbar, dass du mein Kind bist. Und ich habe es letztens meinen Kindern gesagt, da waren die total begeistert. Ich habe gesagt, wisst ihr was? Ich lebe so gerne mit euch zusammen. Ich würde sogar mit euch zusammenleben, wenn ihr nicht meine Kinder wärt. Ich finde, ihr seid so zwei tolle, wunderbare Menschen. Ich liebe euch. Und danke, dass ihr bei mir wohnt. Meine Kinder waren so, toll. Und es war schön. Es war schön, das zu sagen. Und ich glaube, es war auch schön für sie, das mal zu hören.
Was würdest du so sagen, ist dein wichtigstes Wachstum als Mutter?
Also für mich ganz persönlich war es, glaube ich, und das ist, glaube ich, auch die Grundlage meiner Erziehung, ich hatte nie Angst vor dem Tod. Ich war immer jemand, der gesagt hat, ist doch nicht mein Problem, sterbe ich halt. Ne? Leben ist cool, aber ich habe keine Angst vor dem Tod, das interessiert mich nicht. Und ich habe die wildesten Sachen gemacht. Also immer, wenn irgendwas Wildes zu tun war, ich war mal vorne mit dabei. Und rückwärts über den Atlantik segeln, yay, ich komme. Und als ich Kinder gekriegt habe, habe ich festgestellt, oh krass, plötzlich ist Leben total wertvoll und jeder Tag ist der Anfang vom Rest der Zeit, die ich mit meinen Kindern habe. Jeder einzelne Tag. Und irgendwann läuft diese Zeit mit meinen Kindern ab, weil sie ausziehen, aber auch einfach, weil ich irgendwann sterbe. Und das ist quasi so die Grundlage meiner Erziehung. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, denke ich, wow, ich bin noch da. Meine Kinder sind auch wach. Meine Kinder sind geil, noch einer. Was für ein Geschenk. Ne, um mir das jeden Tag bewusst zu machen, so jeden Morgen, wenn ich sag's meiner Tochter auch, jeden Morgen, wenn sie ihre Augen aufschlägt, sage ich, wie schön, dass du heute Morgen wieder aufgewacht bist, mein Engel. Ne, ich freue mich einfach und ich habe mich schon gefreut, als die Babys waren und noch von Sitz bedroht waren, aber ich freue mich auch heute, weil es kann immer passieren, weißt du, und jeder Morgen, an dem die wach sind, bin ich dankbar, dass sie bei mir sind und dass ich das mit ihnen genießen darf. Und ich glaube, das war was, das hatte ich vorher nicht.
Ist das auch das, was du Eltern mitgeben würdest als wichtigsten Impuls?
Naja, also Memento Mori, ne? Hat man Cäsar ins Ohr geflüstert. Bedenke, dass du sterblich bist. Also es ist halt alles endlich. Wir leben häufig so, als hätten wir endlos Zeit mit unseren Kindern, aber keine Zeit im Alltag. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Wir können im Alltag ganz viel Zeit schaffen, wenn uns bewusst wird, dass die Zeit mit diesen wunderbaren Menschen begrenzt ist.
Ja,
Und es gibt Dinge, die können wir nie wieder zurückholen. Du glaubst gar nicht, wie viele Stunden und Tage ich auf dem Boden gesessen und mit zwei kleinen Kindern gespielt habe, obwohl ich 1000 andere Sachen hätte machen müssen. Einfach, weil ich wusste, es wird irgendwann nicht mehr der Fall sein. Und jetzt sind sie groß und ich bin froh. Weil wenn ich heute sterbe, kann ich sagen, boah, ich habe so viel mit denen gespielt, die haben so viel gekriegt, die haben mir so viel gegeben. Okay, that's it.
Oh, danke, ja. Das ist echt schön. Ich habe noch, bevor ich die letzten zwei Fragen stelle, noch eine Frage, die ich habe auf Instagram mal geschaut, ob jemand Fragen an dich hat. Und eine fand ich sehr schön. Und da ging es um drei Tipps zum Thema, wie wir mit unseren Kindern sprechen sollen. Also was ist eine artgerechte Sprache? Was sollen wir vermeiden? Was unbedingt machen? Und was kann ich meinem Kind jeden Tag sagen, dass es stärkt?
Also das Erste ist, wenn wir mit unseren Kindern sprechen, eine achtsame Kommunikation mit Kindern. Ich finde es total wichtig, dass wir sagen, was wir wollen. Und nicht, was wir nicht wollen. Wir sagen oft, klecker nicht, fall nicht, schrei nicht. Ja, danke für die Info. Und was soll ich machen? Ne? Also, und es ändert so viel, wenn wir sagen, iss bitte über deinem Teller, mein Schatz. Du, ich bin, stehe direkt vor dir, du kannst es mir ganz leise sagen. Halt dich bitte fest, mein Engel. So, ne? Also das macht einen Riesenunterschied. Sagt den Kindern, was ihr wollt. Was cool ist, weil dann muss ich mir nämlich auch darüber klar werden, was will ich eigentlich? Sei nicht so laut. Ja, was will ich denn? Will ich, dass die Kinder draußen spielen? Nee, draußen ist gefährlich. Sollen sie im Nebenzimmer spielen? Nee, da höre ich sie ja immer noch. Ja, was willst du denn? Dann stelle ich irgendwann fest, ich bin so gestresst, ich weiß gar nicht, was ich will. Ich will eine Pause. Wir brauchen alle eine Pause. Und dann packe ich die Kinder ein und gehe raus. Ne? Also, das ist so das Erste. Also, sagt, was ihr wollt. Werdet euch bewusst, was ihr wollt und sagt den Kindern, was ihr wollt. Dann sagt die Forschung uns tatsächlich, die Art und Weise, wie wir mit einem ein- bis dreijährigen Kind sprechen, kann direkt voraussagen, wie diese Kinder in der Grundschule mit Frustrationen und Herausforderungen umgehen.
Krass.
Krass, oder? Ich dachte auch, ja. Ich fall vom Glauben ab. Und was brauchen die Kinder von uns? Sie brauchen von uns die Info. Ja, das hat jetzt nicht geklappt, aber das kann man lernen. Ja, und nicht so ein blindes, du schaffst das, du bist super, sondern einfach, ja, also jetzt. Beim letzten Bild habe ich noch nicht gesehen, dass es ein Delfin sein soll, aber so langsam sehe ich es. Oder, oh, deine Männchen haben Beine. Ne? Also nicht so blindes Loben. So, du bist der Größte, du bist der Tollste, du bist der Schönste, du schaffst das, gehen bis ganz nach oben. Sondern du hast Angst, da hochzuklettern. Ich verstehe das. Wollen wir das zusammen machen oder willst du es einfach lassen und wir gehen rutschen? Ne? Also dieses, sprecht mit den Kindern über das, was wirklich ist. Macht den Prozess sichtbar. Du hast da lange dran gearbeitet, du hast da lange dran gemalt. Das war schwierig, da hochzuklettern, aber guck mal, du bist trotzdem oben. Und dazu gehört auch meinen Kindern immer wieder zu sagen, und ich weiß, dass du es lernst. Ne, gerade Geschwister, ne? Geschwister, die ihre Geschwister hauen oder so. Ja, heute hast du deine Schwester wieder an den Haaren gezogen und ich will das nicht. Aber ich weiß, dass du es lernst. Ich weiß, wir werden es noch 800 Mal üben und dann kannst du das. Und ich bin an deiner Seite bis dahin, weil ich bin deine Mama oder ich bin dein Papa. Ne? Also an der Seite unserer Kinder sein, auch sprachlich, finde ich total wichtig. Naja, und dann ist halt das Wichtigste, dass wir es schaffen und das ist, glaube ich, das Schwierigste, uns selber so zu regulieren, dass wir unsere Kinder nicht unter Stress setzen. Ne? Jetzt mach doch, zieh doch mal die Schuhe an, was machst du denn da, was soll denn das? Wenn wir unter Stress sind, sind wir rein gehirnphysiologisch weniger empathisch, dafür können wir nichts. Ne? Unter Stress drosselt dein Gehirn deine Empathie. Was ja Sinn macht, weil wenn ich dich angreife und du musst dich gegen mich verteidigen, wäre es blöd, wenn du denkst, ah, vielleicht tut es ihr weh. Ah, vielleicht treffe ich sie ungünstig. Das sind nicht die Vorfahren, die überlebt haben. Überlebt haben die, deren Empathie runtergegangen ist und die Busch gemacht haben. Und deswegen drosselt sich das Stresssystem. Das bedeutet aber, dass wir unter Stress wahnsinnig wenig Mitgefühl mit unseren Dreijährigen haben, die sich gerade nicht die Schuhe anziehen, sondern einem Schmetterling hinterher gucken oder einem Fussel auf den Teppich angucken wollen. Und wir sagen, jetzt mach doch mal! Ne? Und dass wir das lernen, das zu sehen, das liegt nicht am Kind, sondern wir gucken negativ aufs Kind, weil wir gestresst sind. Durchatmen und sagen, Schatz, ich bin so gestresst, ich brauche jetzt, dass du deine Schuhe anziehst und du bist 3 oder 1,5 oder auch 12 und ich sehe, du schaffst es gerade nicht. Ich nehme dich jetzt einfach ohne Schuhe mit, setz dich einfach ins Auto und wir fahren jetzt. Ne? Runterfahren. Und das, glaube ich, sind für mich so ein paar Kernpunkte. Es gibt natürlich noch viel mehr. In Erziehen ohne Schimpfen gibt es ja auch ganz viele Beispiele und Ideen. Aber so ein paar Kernpunkte. Ne? Also ich spreche, ich sage das, was ich will. Ich signalisiere meinem Kind, du kannst alles lernen. Ich bin bei dir. Manche Dinge sind schwieriger als andere, aber du schaffst das. Ich glaube an dich. Und ich setze mein Kind nie unter Druck, weil unter Druck lernt das sowieso nichts. Ich gucke, wo ist mein Stress? Wie kann ich mich runterfahren, bevor ich gegen mein Kind gehe, weil ich sollte nie gegen mein Kind gehen. Ist ja mein Genmaterial, sage ich immer. Das sind meine Gene, zu denen muss ich ja nett sein. Auch wenn sie mir manchmal echt auf den Keks gehen. Aber ich ihnen auch. Ich meine, es gehört dazu.
Ja, klar, das gehört einfach dazu. Okay, die letzten zwei Fragen.
Ja.
Das eine lustig, die hast du vorhin eigentlich schon angeteased.
Ja.
Nämlich, das heißt ja, wir sollen eben so leben, dass es für die 7 Generationen nach uns nachhaltig ist. Und wenn du jetzt auf die 7 Generationen schaust, die nach dir kommen, aber eben auch auf die 7 Generationen vor dir, wo siehst du dich da drin? Was ist deine Rolle?
Ich habe eine These entwickelt über die Jahre und die lautet, jede Generation geht aus meiner Sicht einen Schritt. Mhm. Also ich kann weder eine perfekte Mutter sein, nicht mit der Kindheit, die ich selber hatte und mit der Kindheit, die meine Mutter hatte und schon gar nicht mit der Kindheit, die meine Großmutter hatte und davor will ich gar nicht wissen, was da war. Also das kann ich gar nicht und ich kann auch nicht heute so perfekt leben, dass es für alle super und dass ich ein Vorbild für alle bin, die nach mir kommen. Dazu bin ich viel zu klein und viel zu fehlerhaft und viel zu falsch und viel zu, weiß ich nicht, Montagsauto. Aber was ich kann, ist, ich kann diesen einen Schritt gehen. Ich kann sagen, okay, meine Großmutter, die wurde noch eingesperrt, missbraucht, geprügelt und geschlagen. Meine Mutter, die wurde nur noch geschlagen und eingesperrt. Ich wurde nur noch angeschrien und ich schreie meine Kinder nicht mehr an. Okay. Und ich merke an meinen Kindern schon ganz krass, dass die ganz viele Themen, die ich hatte in ihrem Alter, die sind jetzt Teenager, ne? Da kommt der ganze Mist ja zum ersten Mal hoch, die haben die alle nicht. Und ich denke so, hä? Du bist gar nicht depressiv, du schreibst keine Gedichte, aber du bist Teenager, was ist falsch mit dir? Und mein Sohn immer so, oh, ich liebe mein Leben und lalala und singt. Und ich denke immer so, hä? Du bist doch Teenager. Was stimmt nicht mit dir? Und ich merke so, boah, krass, ne? Also ich kann diesen einen Schritt gehen und meine Kinder, die meine Themen, die ich bewältigen musste, gar nicht mehr bewältigen müssen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie großartig, was die alles bewältigen können dann mit ihren Kindern. Und jetzt haben wir eine globale Situation zum Thema Klimawandel. Und ich glaube, dass die werden sich ganz sicher wenig mit ihrem Innenleben beschäftigen, so wie ich jahrelang, damit ich überhaupt irgendwie funktioniere. Sondern die werden glücklicherweise funktionieren, weil die müssen sich mit dem da draußen beschäftigen, weil da wird die Hölle los sein. Ne? Und das wird deren Job sein. Und natürlich habe ich auch einen Job im Klimawandel und so weiter, aber einfach so dieses Gefühl, okay, ich gehe diesen einen Schritt, um der nächsten Generation den nächsten Schritt zu ermöglichen, Und ich finde, trotz aller Dramen um uns rum und trotz aller schrecklichen Nachrichten dürfen wir nie vergessen, wir leben in einem der friedlichsten, auch trotz Ukraine-Krieg, in einem der friedlichsten und sichersten Zeitalter seit dem Neolithikum. Ne? Also die Menschheit hat noch nie so wenig Stress gehabt wie jetzt, auch wenn sich das für uns als Individuum nicht so anfühlt. Und eigentlich wird es besser. Wir sehen es oft nur nicht, aber eigentlich wird es besser. Und wenn wir uns daran festhalten können und sagen, und ich bin ein Teil davon, dass es besser wird, auch wenn es nicht alles so schnell geht, wie ich mir das wünsche, ich finde, das kann total viel Kraft geben.
Ja.
Danke.
Wenn alles möglich wäre. Was würdest du tun oder dir wünschen?
Wenn alles? Dann würde ich in alle Menschen auf der Welt, alle, und zwar alle, besonders die ganz oben, die Entscheidungen treffen, aber alle bis runter zum Letzten, Bindungsstärke und Naturverbindung reinhexen. Weil bindungsstarke Menschen, das ist meine These, können auch eine Bindung zu diesem Planeten und zu ihren Mitmenschen entwickeln. Ne, wenn wir alle weniger in unserer linken Gehirnhälfte wären und mehr in unserer rechten, die uns sagt, wir sind Teil von einem Ganzen und wir sind alle eins, es ist alles ein Energiesystem, es ist alles ein Planet, wir atmen alle dieselbe Luft, wir funktionieren nach den gleichen Prinzipien, bis runter in meine Zellen, bis in meine Mitochondrien funktioniere ich so wie die meisten Eukaryonten immer noch. Und ich habe die ganzen Viren in mich reingebaut, auch wenn sie mich echt oft nerven, aber die sind alle Teil von meiner DNA, wir gehören alle zusammen. Wenn ich diese Form von Bindung und von Bindungsfähigkeit in die Menschen reinhexen könnte, mit einer Naturverbindung, die ihnen wieder sagt, das ist mein Heimatplanet. Hier bin ich zu Hause. Das ist nicht der Wald und der ist gefährlich und der Fluss, der muss begradigt werden, sondern das ist mein Zuhause, das ist meine Mutter. Das ist das, was mich nährt und hält. Ne? Wenn Bäume WLAN machen würden, würden die keine Wälder abholzen. Leider machen sie nur unseren Sauerstoff. Ist doch irre, ja. Weißt du?
Es ist irre, ja, und eben uns selber auch als Teil dessen, des Ganzen zu verstehen, da wieder hinzukommen.
Genau,
ja.
Ne? Wir sind ein Teil davon, diese Verwurzelung wieder zu schaffen. Wenn ich das in alle Menschen reinhexen könnte, diese Bindungsfähigkeit und diese Verwurzelung, ich glaube, dann würde sich ganz vieles verändern. Dann wären bestimmte Dinge gar nicht möglich. Und die Hoffnung wäre natürlich, dass dann alles gut wird. Und ich glaube, mit dem Artgerecht-Projekt, dass wir da tatsächlich, oder am Ende setzen wir genau da an. Ne? Wir versuchen, Eltern beizubringen, wie kann ich bindungsstarke Kinder aufziehen. Wir machen ganz viel Arbeit zum Thema Naturverbindung. Wir zeigen Eltern immer wieder, wie geht man mit Kindern in den Wald, wie verbindet man sich wieder. Und die einzige Hoffnung, die ich habe, ist, dass, ich weiß, dass ganz viele andere Menschen auf der Welt ganz viele andere tolle Projekte machen. Ne? Und ich hoffe einfach, dass wir einen so ein ganz kleiner Teil des Immunsystems der Erde sind, die eine Zelle, die da so um sich rum so ein bisschen was Gesundes schafft und alle anderen machen es auch und dann am Ende macht es plopp und der Planet ist wieder gesund und wir auch und alle denken, wow, das war echt ein krasser Ritt, aber yay, wir sind hier.
Oh ja, bin ich dabei. Das ist...
Ja, ich glaube daran, dass alles gut wird tatsächlich. Also, und zwar nicht im Sinne von, wird schon alles gut, sondern ich habe mich lange wirklich mit diesem Klimawandel, mit diesem Thema sehr viel beschäftigt und wir dürfen nicht unterschätzen, wenn ich so in meinem kleinen Kokon bin, denke ich oft so, oh, ist alles so schrecklich und alles so furchtbar und die Politiker sind so schrecklich und es passiert nichts. Aber wenn man mal guckt, wirklich mit offenen Augen in der Welt, wo, an wie vielen Stellen Dinge sich bewegen, das dürfen wir einfach nie vergessen. Und das ist eins meiner nächsten Projekte in den nächsten Jahren, dass ich das wieder sichtbar machen will für unsere Eltern und Kinder. Guck mal, Leute, es passiert was. Und es passieren ganz viele tolle Sachen. Und ja, vielleicht wird das letzte Nashorn sterben, aber wir werden andere Dinge wirklich hinkriegen. Weiß ich nicht, Energie über Grids oder andere Dinge, ne? Dezentrale Wasserversorgung, dezentrale Energieversorgung. Wir schaffen das, wir können das, wir sind der Homo sapiens, wir kriegen das hin. Und das finde ich total wichtig, dass wir da nie die Hoffnung verlieren, sondern uns klar sind, um es mit Rutger Bregmann zu sagen, den ich sehr schätze, der Mensch an sich ist gut und will das Gute. Wir müssen ihm nur die Möglichkeit geben. Und dann schaffen wir es auch. Dauert vielleicht ein bisschen, aber wir schaffen es.
Das ist auf jeden Fall der sinnhaftere Blick, ne? Also ich habe auch so ein Buch gelesen, das heißt Im Grunde gut. Und worum es einfach geht, ist uns selber wieder so in dieses Vertrauen zu gehen, so ein bisschen wie der Blick auf die Kinder, ne? Zu sagen so, hey, aber eigentlich sind wir toll.
Ja, genau. So.
Und eigentlich gibt es ganz viele Impulse, die toll sind und die Hoffnung geben und nicht auf das andere die ganze Zeit starren.
Und was der einzige, wenn man mir sagen würde, ja, aus welchem Grund machst du das, glaube ich, die einfachste Antwort, es bringt mir ja nichts, depressiv dahin zu gucken, wo eh alles Mist ist. Das kostet mich ja nur Energie. Und selbst wenn ich es mir nur einrede, dass alles gut wird, wird mein Leben trotzdem besser sein. Dann sterbe ich halt mit der Illusion, dass es gut wird. Am Ende wird es doof, aber ich werde ein Leben gehabt haben, in dem ich einen Stern hatte, dem ich folgen konnte. Ne? Und sagen konnte, ja, da gehe ich hin. Und das ist doch auf jeden Fall... Es wert. Ich finde, das ist es wert.
Auf jeden Fall.
Das war Nicola Schmidt bei Wachstumsversuche. Danke fürs Zuhören. Ich bin begeistert von Nicolas Wirken und ihren leicht zugänglichen Ideen und Tipps für ein bindungsstarkes Zusammenleben. Dass die Kleinfamilie, so wie wir sie leben, nicht der Weisheit letzter Schluss ist, beweisen mir die vielen überlasteten Eltern, die ich erlebe, ebenso wie mein eigenes Scheitern an den überhohen Ansprüchen. Schuld und Scham helfen dabei wenig und entfernen uns am Ende nur weiter von unseren Kindern, wo wir eigentlich mehr Nähe suchen. Ein Teufelskreis, den wir unbedingt alle gemeinsam durchbrechen sollten, für uns selbst, unsere Kinder und für die Zukunft. Ich habe nach dem Gespräch erstmal richtig viel mit meinen Kindern gespielt. Denn wie Nicola sagt, jeder Moment ist der Anfang vom Ende der Zeit mit ihnen, wie eigentlich mit jedem Menschen. Warum diesen also nicht voll mitnehmen und im besten Fall genießen? Den Link zu Nicolas Website und dem Artgerecht-Projekt mit allen Infos zu ihren Wildniscamps findet ihr in den Shownotes. In meinem Newsletter teile ich zusätzlich 3 Notfalltipps von Nicola für gestresste Eltern. Auch dazu alle Infos in den Shownotes. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich wie immer über euer Teilen, eure Kommentare und eure Fragen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, Sarah.